beim ersten halben Jahr zweimal bei euch gewesen. Dort habe ich auch schon Bergpredigt. Ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass ihr noch mir repetieren müsst, was wir dort durchgenommen haben. Wir haben es vom heiligen und ewig gültigen Gesetz gehabt. Am Anfang kommt Jesus ziemlich bald auf das zu reden. Und als ich das letzte Mal da war, vor der Sommerferien, war ein Beispiel, das erste Beispiel, nämlich er geht ja dann aufs Gesetz ein, aufs Alttestamentliche und sagt, was das bedeutet. Und dort haben wir es mit dem sechsten Gebot, du sollst nicht töten, befasst. Heute würde ich noch ein weiteres Beispiel nehmen, muss ich noch die Brille wechseln. Das kommt halt, ja, es geht besser so. Wir befinden uns also im Kapitel 5 vom Matthäus-Evangelium und ich werde dann im Vers 38 einsetzen. Aber zuerst nochmal so, dass wir drin hineinkommen in die Bergpredigt. Jesus macht also deutlich, dass er keineswegs das alttestamentliche Gesetz aufgrund von seiner Autorität als erledigt betrachtet, beziehungsweise als nicht mehr verbindlich irgendwie wird die wegschieben oder relativieren. Das ist in den Vers 17 bis 19. Im Gegenteil gibt er seinen Jüngern eigentlich zu verstehen, dass ihre Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, bei weitem übertreffen muss, um ins Himmelreich zu kommen. Vers 20. Und das gibt ihm den Anlass, das alttestamentliche Gesetz im Sinne des Erfinders auszulegen und in seiner tiefsten Bedeutung zu erklären. Es geht dabei nicht um oberflächliche Gehorsam und Pflichterfüllung. Das Gesetz geht noch viel tiefer. Das Gesetz ist quasi die Software von unserer Herzensgesinnung. Dazu muss sich allerdings das erfüllen, was Gott zum Beispiel im Hesekiel oder Ezechiel, Kapitel 36, ab Vers 25 bis Vers 27 sagt. Da geht es eben auch um die Umwandlung. Ich zitiere: Und ich werde euch mit reinem Wasser besprengen und ihr werdet rein werden. Von all euren Unreinheiten und von all euren Mistgötzen werde ich euch reinmachen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist. Und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Und meinen Geist werde ich in euer Inneres legen. Und ich werde bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen lebt und meine Rechtssätze haltet und nach ihnen handelt. Erst durch den souveränen Eingriff von Gott wird es den Jüngern möglich sein, eine bessere Gerechtigkeit als die von den Pharisäer und Schriftgelehrten in ihrem Alltag umzusetzen. Der Glauben ist aber nicht lediglich eine Art Verhaltenstherapie oder positives Denken, wo wir uns neu andere und bessere Gewohnheiten antrainieren, sondern der Glaube entspringt der Quelle von einem neuen Herz, in dem Herz, wo der Heilige Geist wohnt und uns durch die fortschrittende Heiligung immer mehr in das Bild von Jesus Christus formt, immer mehr dem Wesen von Jesus Christus gleichgestaltet. Aus dieser Perspektive sollen wir dann auch die Erklärungen von Jesus wahrnehmen und aufnehmen. Jesus zeigt zum Teil Differenzen auf zur Auslegung und zum Verständnis der Pharisäer. Zum Teil macht er aber auch deutlich, dass das Gebot von Gott viel zu oberflächlich verstanden oder sogar missbraucht werden und er tut den Jüngern die Augen auf für den Blick in die eigentliche Bedeutungstiefe vom Gesetz. So hat also Jesus bei den 10 Geboten angefangen. Als erstes dann ab Vers 21, das haben wir dort angeschaut, du sollst nicht töten, 6. Gebot. Noch hat ab Vers 27, du sollst nicht ehebrechen, das 8. Gebot. Im nächsten Abschnitt, ab Vers 33, hat er implizit das 3. Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, und das 9. Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, aufgegriffen, indem man nämlich das Thema Schwören, Eid ablegen, behandelt hat. Ob wir jetzt so dabei zum Schluss kommen, dass uns Jesus jegliches Schwören untersagt, oder ob er nur den Missbrauch kritisiert, im Kern geht es darum, dass unsere Rede jederzeit aufrichtig und verbindlich soll sein. Wenn wir Ja sagen, dann gilt das Ja. Wenn wir Nein sagen, dann gilt das Nein. Und zwar immer unabhängig davon, ob wir das mit einem Schwur oder Eid bezeugt haben oder nicht. Und sogar auch dann, wenn wir etwas zu unserem eigenen Nachteil gesagt oder versprochen haben. Wir sollen keine unnützen Worte reden. Unsere Rede soll ebenso heilig sein wie unser Lebenswandel. Doch auch hier haben wir gesehen, wie barmherzig Gott ist, weil bereits gemäss dem Gesetz im Alten Testament wir jederzeit Buße tun und Gott um Vergebung dürfen bitten, wenn wir ein Versprechen gebrochen haben oder unser Reden leichtfertig und unüberlegt war. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, wo Jesus ein weiteres Gebot aufgreift, wo damals schon ein grosses und herausforderndes Thema war und vermutlich vor allem missbräuchlich angewendet worden ist. Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 38 bis 42. Matthäus 5, Vers 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Es handelt sich da offensichtlich nicht direkt um eins von den 10 Geboten, wenn Jesus im Vers 38 Bezug nimmt auf das alttestamentliche Gesetz. Vielmehr geht es bei diesem Gesetz um das, was wir heute als Schadenersatz bezeichnen. Also was ist zu tun, wenn jemand eins von diesen 10 Geboten übertreten hat? Das heisst, wie kann oder muss der Schuldige Wiedergutmachung leisten und was darf ihm im Maximalfall von ihm auch verlangt und gefordert werden, wenn er einem anderen Mensch Schaden zugefügt hat. Wir schauen uns darum zuerst einmal das Gesetz im Alten Testament an, was es überhaupt in welchem Zusammenhang regelt. Im zweiten Schritt machen wir uns zu dem Gesetz über die Recht und Pflicht der Christen Gedanken, und zwar aufgrund von dem Ich aber sage euch von Jesus. Und im dritten Schritt schauen wir noch die 4 konkreten Beispiele an, die Jesus hier nennt, um zu verstehen, wie eben gemäss Jesus die bessere Gerechtigkeit gegenüber der pharisäischen Praxis soll aussehen. Ich komme zum Ersten. Was das Vergeltungsgesetz regelt. Nochmal Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Jesus zitiert hier aus folgender Stelle vom Alten Testament. Entweder 2. Mose, Kapitel 21, Vers 23 bis 25. Entsteht aber weiterer Schaden, sollst du Leben für Leben geben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Oder auch aus dem 3. Mose, Kapitel 24, Vers 19 und 20. Und wenn jemand seinem Nächsten einen Schaden zufügt, soll man ihm antun, was er getan hat. Ein Bruch für einen Bruch, ein Auge für ein Auge, ein Zahn für einen Zahn. Der Schaden, den er einem Menschen zufügt, soll ihm zugefügt werden. Oder auch noch, aus dem 5. Mose, Kapitel 19, dort Vers 18 bis 21. Die Richter aber sollen gründlich nachforschen. Und wenn der Zeuge ein Lügenzeuge ist, hat er seinen Bruder fälschlich beschuldigt. Dann sollt ihr ihm antun, was er seinem Bruder anzutun gedachte. So sollst du das Böse ausrotten aus deiner Mitte. Die übrigen aber sollen es hören und sich fürchten und nie mehr böse handeln in deiner Mitte. Da sollst du kein Mitleid kennen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Ja, das ist ja in einem gewissen Sinn eine der bekanntesten Bibelstellen, obwohl viele Leute vermutlich gar nicht wissen, dass sie mit dem die Bibel zitieren, wenn sie sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ob es jetzt sich um ein Missverständnis handelt, weil die Leute ja gar nicht mehr wissen, von wo das überhaupt kommt, oder ob es sich um einen Missbrauch handelt, weil die Leute meinen, mit dem könnten sie ihr Recht auf Vergeltung von Gott her legitimieren. Seinerzeit, wie auch heute, haben wir es mit der gleichen Problematik zu tun. Seinerzeit wie heute meinen viele Leute, es ginge hier um ein persönliches Vergeltungsprinzip oder um persönliche Rache nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Manche Christen denken dann, dass Jesus hier das Recht abschafft und eben eine neue und gewaltfreie Ethik formuliert. Aber das mosaische Gesetz ist keine Aufforderung oder sogar Grundlage und Förderung von einer Selbstjustiz. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Der Blick auf die alttestamentlichen Stellen lässt relativ rasch und gut erkennen, dass das Gesetz zum Schutz von Opfer und Täter ist. Nämlich, im Opfer steht einerseits ganz klar Schadenersatz zu und im Täter darf aber andererseits nicht mehr abverlangt werden, als er in Wort an Schaden verursacht hat. Es wird einfach gesagt, wenn einer 100 Franken gestohlen hat, dann muss er eben nicht doppelt so viel zurückzahlen, sondern ganz einfach die 100 Franken wieder zurückgeben. Eben Auge um Auge, beziehungsweise 100 Franken für 100 Franken. Und wenn er die 100 Franken bereits ausgegeben hat und gar nicht mehr in der Lage ist, die zurückzuerstatten, dann muss er eben zugunsten vom Geschädigten dafür eine Leistung erbringen im Wert von 100 Franken. Das Opfer kann und darf der Täter nicht über das Mass der Schädigung belangen. Und der zuständige Richter muss in dem Sinn und nach dem Maßstab den Konflikt lösen, ohne Ansehen von der Person. Du darfst weder eine gefühlte noch von persönlichen Interessen geleitete und auch nicht von Sympathie oder Antipathie abhängige Gerechtigkeit geben. Es geht also definitiv nicht darum, persönliche Rachegelüste zu befriedigen oder möglichst Profit zu schlagen, wie es ja manchmal der Anschein macht, wenn man von dieser eigenartigen Praxis hören, wie es zum Beispiel in den USA mit diesen Schadenersatzklagen zu einem profitablen Geschäft geworden ist. Die Amerikaner stützen sich in einem solchen Fall allerdings weniger auf das biblische Gesetz, sondern auf schlechte Beispiele vom Lamech. Im 1. Mose Kapitel 4, Vers 23 und 24 lesen wir: Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlage ich für meine Wunde, einen Knaben für meine Strieme. Siebenfach wird kein gerecht, Lamech aber 77-fach. Pah. Jesus stellt sich also da nicht gegen das Gesetz vom Alten Testament, sondern gegen das Lamech-Prinzip, wie es häufig verbreitet war und ja auch bis heute noch ist. Es ist ja nicht immer so, dass wir das dann so hemmungslos ausleben. Sei es, weil wir gar nicht Macht haben, das so auszuführen, wie wir uns das vielleicht in Gedanken ausmalen oder würden wünschen. Oder weil wir uns Gott sei Dank durch Selbstbeherrschung können zügeln. Doch in unseren aufgewühlten Gedanken hat uns Jesus wahrscheinlich auch hier schon mehrfach auf dem falschen Fuß verwischt. Jesus hebt das Gesetz an und für sich also nicht auf. Er relativiert es auch nicht. Und er gibt ihm auch nicht eine andere oder eine neue Bedeutung. Das Gesetz entspricht der Gerechtigkeit von Gott, die die Grundlage bildet für richterliche Erlass, wenn der Täter nicht einsichtig ist oder das Opfer unverhältnismäßige Forderungen will erzwingen. Soweit einmal, für was Gott das Gebot im mosaischen Gesetz verankert hat. Und jetzt kommen wir zum Einwand von Jesus. Mein zweiter Punkt: Die Recht und Pflicht der Jünger von Jesus. Ich lese nochmal aus dem Vers 39. Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Wenn wir also erkennen, dass es sich um eine gerichtliche Regelung handelt und nichts mit persönlicher Vergeltung und Rache zu tun hat, dann können wir das, ich aber sage euch, jetzt sehr gut einordnen. Ganz offensichtlich spricht Jesus an dieser Stelle den Missbrauch der Pharisäer und Schriftgelehrten an, wo so ihr Recht auf Vergeltung auf der persönlichen Ebene wollen rechtfertigen. Es gibt ja die Redewendung: Recht haben ist eine Sache, Recht überkommen eine andere. Und tatsächlich ist das ja gar nicht einmal so verkehrt. Aber Jesus will uns ein anderes, ein edleres Prinzip lehren, und er würde dann wahrscheinlich eher formulieren: Recht haben ist eine Sache, Recht einfordern eine andere. Und schon der Spruch vom Salomo heisst es darum, unter anderem Sprüch Kapitel 20, Vers 22, sag nicht, ich will Böses heimzahlen. Hoffe auf den Herrn, dass er dir hilft. Oder Sprüch Kapitel 24, Vers 29. Sage nicht, Was er mir angetan hat, will ich ihm antun. Ich will ihm vergelten nach seinem Tun. Wenn der Lamech jetzt als schlechtes Beispiel dient, können wir den König David als ein gutes Beispiel nehmen. Er hat zweimal die Möglichkeit gehabt, sich an seinem ärgsten Feind, dem Saul, wo ihm viel Leid und Unrecht zugefügt hat, sich zu rächen bzw. Vergeltung zu üben. Und er hat darauf verzichtet. Und das, obwohl ihn seine Freunde sogar dazu noch ermutigt haben, jetzt die Chance zu nutzen. Wir können das nachlesen im 1. Buch Samuel, Kapitel 24, und das zweite Mal wird es uns dann noch berichtet im Kapitel 26. Nicht immer allerdings ist der David frei von Rachegelüst, und wenn Gott ihn nicht durch seine Gnade bändigt hätte, hätte er seiner Wut da und dort auch mal freien Lauf gelassen. Wie es zum Beispiel die Geschichte mit dem arroganten und egoistischen Nabal und seiner cleveren Frau Abigail zeigt. Interessanterweise dann im Kapitel 25. Also gerade so im Sandwich von diesen zwei Situationen, wo der David darauf verzichtet hat. Also solche Beispiele wie vom David können uns einerseits ermutigen, ihnen in dem nachzueifern und auch zu sehen, dass es möglich ist, trotz grösstem Unrecht auf sein Recht zu verzichten. Und andererseits zeigen die Beispiele uns aber ebenfalls unsere Grenzen auf, dass wir es eben nicht einfach im Griff haben und wie schnell dass es geht, dass wir unseren eigenen Grundsatz und Überzeugungen können untreu werden. Letztlich aber weisen uns die schlechten wie die guten Beispiele immer auf den vollkommenen Heiligen hin. Ihm, wo wir folgen wollen, und ihm, wo wir gefallen wollen. Jesus Christus. Denn auch da verlangt er von seinen Jüngern nicht einfach etwas, wo er selber gar nicht bereit dazu wäre oder mit etwas, wo er selber gar nicht konfrontiert wäre. Ja, schon im Alten Testament wird uns doch der Messias bereits auf die Art und Weise vorgestellt. Ich zitiere aus dem Jesaja, Kapitel 50, Vers 6. Denen, die schlugen, habe ich meinen Rücken dargeboten und meine Wangen denen, die mich an den Haaren rissen. Gegen Schmähungen und Speichel habe ich mein Angesicht nicht verdeckt. Und Passionsgeschichte zeigt uns ja eindrücklich, wie Jesus nicht einfach ein Sprücheklopfer ist, sondern genau das gelebt hat, was er uns durch sein Evangelium predigt. Einmal mehr, wenn wir uns durch den Heiligen Geist erinnern und ermutigen lassen, dass es unsere Pflicht und Freude ist, auf unser Recht fröhlich und freiwillig zu verzichten. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 19 bis 23. Denn das ist Gnade. Nämlich, wenn einer, weil er sich in seinem Gewissen Gott verpflichtet weiß, Kränkungen erträgt und zu Unrecht leidet. Was ist das denn für ein Ruhm, wenn ihr ausharrt und dabei für Verfehlungen, Züchtigungen hinnehmen müsst? Wenn ihr aber ausharrt und für gute Taten Leiden hinnehmt, so ist das Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vermächtnis hinterlassen hat, damit ihr seinen Spuren folgt. Er tat nichts, was Sünde wäre. Und in seinem Munde fand sich kein Falsch. Er schmähte nicht, wenn er geschmäht wurde. Er drohte nicht, wenn er leiden musste, sondern stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Was für ein Wort. Das ist nicht nur eine Pflicht, sondern da lehrt uns der Heilige Geist, es ist unsere Berufung. Das ist die Freiheit vom Demütigen. In dem sollen wir wachsen. Dass wir uns lieber Unrecht zufügen, als dass wir unser Recht einfordern. Ein weiteres aufschlussreiches Beispiel sehen wir beim Paulus, wo uns dann hilft, zu differenzieren, wo und wenn es angezeigt ist, Unrecht zu erdulden und wo und wenn es aber auch unsere Pflicht kann sein, unser Recht einzufordern. Wo der Paulus und Silas in Philippi sind, in der Apostelgeschichte Kapitel 16, werden sie zu Unrecht beschuldigt und sogar von offizieller Seite unrechtmäßig misshandelt und ins Gefängnis gesperrt. Der Paulus oder Silas wehren sich aber nicht, sondern erdulden und ertragen Leid und Unrecht. Erst, wo der Stadtrat von Philippi sie bei Nacht und Nebel will abschieben, weil er realisiert, dass die beiden ja das römische Bürgerrecht besitzen und gar nicht ohne Prozess hätten sollen dürfen verurteilt werden. Zudem sie ja eigentlich gar nichts gegen das römische Gesetz verbrochen haben. Erst in dem Moment besteht der Paulus darauf, dass er öffentlich rehabilitiert wird. Kurz und knapp geht es darum, dass beim persönlich widerfahrenen Unrecht der Paulus ganz nach der Bergpredigt auch die andere Backe angehalten hat. Aber was um den Ruf der Christen in Philippi geht, zieht er sein Ass aus dem Ärmel, damit die ganz junge und kleine Gemeinde in Philippi nicht weiter zu Unrecht bedrängt oder gar in der Öffentlichkeit als aufrührerische Gemeinschaft wahrgenommen wird. Solange es um seine eigene Person geht, verzichtet der Paulus auf sein Recht. Ab dem Moment, wo es um andere geht, fordert er sein Recht ein. Das Beispiel leitet uns jetzt gerade noch zum dritten Punkt, wo Jesus ebenfalls praktische Beispiele aufgreift, um das Prinzip von einem Rechtsverzicht bzw. von einer besseren Gerechtigkeit zu verdeutlichen. Also konkrete Beispiele von einer besseren Gerechtigkeit. Nochmal auf die Sprüche zurückkommen. In der Sprüche Kapitel 10, Vers 12 heißt zum Beispiel: Hass erweckt Streit, aber Liebe verdeckt alle Vergehen. Und Sprüche Kapitel 17, Vers 9: Wer eine Verfehlung zudeckt, trachtet nach Liebe. Und entsprechend nimmt der Apostel Petrus das wiederum in seinem Brief auf und schreibt, nochmal 1. Petrus Kapitel 4, dort Vers 8, haltet vor allem an der Liebe zueinander fest, ohne nachzulassen, denn die Liebe deckt die Fülle der Sünden zu. Das Motiv ist die Liebe und das Ziel ist, dass wir Fehler und Sünden von den anderen nicht zum Anlass nehmen, um unserem Rachegefühl freien Lauf zu lassen. Jesus nennt dazu vier Beispiele, wie das, was bereits das Alte Testament ganz deutlich lehrt, im praktischen Alltag kann umgesetzt werden. Erstes Beispiel: Beleidigungen ertragen durch Sanftmut. Nochmal aus dem Vers 39, wo Jesus sagt: Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Die Kommentare sind sich in der Deutung von dieser rechten Backe ziemlich einig. Es ist eine Ohrfeige zur Erniedrigung oder Beleidigung, weil ja ein Rechtshänder dazu mit dem Handdrücken muss zuschlagen, damit er auch die rechte Backe trifft. Es ist also nicht das Thema von Selbstverteidigung im Fall von einer Bedrohung an Leib und Seele. Dazu äußert sich die Bibel auch, und zwar dahingehend, dass Notwehr selbstverständlich gestattet und legitim ist. Hier geht es aber um Beleidigungen, die uns treffen können. Auch schmerzhafte Beleidigungen bis hin zu einer Ohrfeige. Das Beispiel von Jesus und auch das von Paulus haben wir ja vorher bereits gesehen. Ich werde darum an dieser Stelle nicht mehr viel mehr dazu sagen, sondern lediglich nochmal darauf aufmerksam machen, dass Jesus im Fall von einer Beleidigung uns nicht den Rückzug empfiehlt, sondern eher das Gegenteil, dass man nämlich auch noch die andere Backe anheben. Denn erst, wenn wir halt zu dem bereit sind, unabhängig davon, ob denn unsere Widersacher davon Gebrauch macht oder nicht, aber erst dann zeigt sich ja, wie viel Demut und Sanftmut unser Herz erfüllt und regiert. Geschlagen bzw. beleidigt wird jeder ja irgendwann einmal. Aber die Frage ist, wie tun wir auf das reagieren? Durchs Anheben auch von der anderen Backe signalisieren wir, dass wir nicht von Hass und Rache getrieben sind, dass wir im besten Fall unterdrücken oder aus Ohnmacht gar nicht erst ausleben können, sondern dass wir das Böse durchs Gute wollen überwinden. Dass wir auch bereit sind, für unsere Überzeugungen Beleidigungen zu ertragen und durch die Liebe von Gott aufgrund von unserem neuen Herz in der Kraft vom Heiligen Geist im Beleidiger in Sanftmut können begegnen. Wir müssen uns weder rechtfertigen noch unseren Ruf retten. Wir sollen vor Gott ein reines Gewissen haben und ihm alles anbefehlen. Wir kommen zum zweiten Beispiel. Prozessieren vermeiden durch Verzicht. Vers 40. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Ja, vorher bereits schon angetönt, was der Paulus ja den Korinther geschrieben hat, dass wir eben besser auf unser Recht sollen verzichten, als dass wir uns womöglich gegenseitig noch wollen, vor Gericht zehren. Das können wir im 1. Korintherbrief Kapitel 6 lesen. Doch es gibt ja die Situation, dass derjenige, der uns anklagt, selber gar kein Christ ist. Jesus spricht an dieser Stelle also nicht nur den Fall innerhalb der Gemeinde an, sondern er sagt das ganz allgemein. Das Gewand ist der sogenannte Unterrock, wo manchmal auch als Pfand verwendet worden ist, während hingegen der Mantel, zumindest gemäss dem jüdischen Recht, nicht einfach jemandem hätte dürfen entzogen werden, weil er insbesondere bei ärmeren Leuten, modern gesprochen, zum Existenzminimum gehört hat, zum Beispiel als Schutz in kalten Nächten. Doch Jesus ermutigt seine Jünger nicht nur, dass sie der Forderung von ihrem Gegner eher sollen entsprechen, als sich auf einen juristischen Streit einzulassen, sondern dass sie sogar sollen bereit sein, im Kläger noch mehr zu geben, als er selber gefordert hat. Boah, es wird immer wie heftiger. Wir kommen zum dritten Beispiel. Zwang überwinden durch Freiwilligkeit. Vers 41. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Nach römischem Recht hat ein Soldat von einem Bürger dürfen verlangen, ihn unentgeltlich eine Meile zu begleiten, um ihm zum Beispiel den Weg zu zeigen oder ihm auf dieser Strecke zu helfen, seine Güter zu transportieren. Vermutlich ist ein konkretes Beispiel zu erkennen beim Simon von Kyrene, wo von einem Soldat dazu aufgefordert worden ist, das Kreuz von Jesus zur Hinrichtungsstätte zu tragen. Jesus will mit dem also sagen, Wenn die jemand Kraft von seiner Autorität auffordert, etwas zu tun, was selbstverständlich nicht unmoralisch ist, sondern will er auf seinem Recht beharren oder vielleicht sogar rücksichtslos seine Macht ausnutzen will, dann tu es nicht einfach mit der Faust im Sack, sondern zeig ihm, dass du sogar freiwillig noch mehr für ihn willst tun, als er von dir erzwungen hat. Das vierte Beispiel. Not beantworte mit Großzügigkeit. Vers 42. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Im mosaischen Gesetz ist geregelt, wem und warum wir borgen und auslehnen sollen. Ich möchte den Abschnitt gerne lesen, weil er im Alten Testament steht und ganz etwas Wunderbares zum Ausdruck bringt. Im 5. Mose, Kapitel 15, ich lese Vers 7 bis 11. Wenn einer arm ist bei dir, einer deiner Brüder, in irgendeiner Ortschaft in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht verschließen vor deinem armen Bruder, sondern deine Hand für ihn auftun und ihm leihen, so viel er braucht. Achte darauf, dass in deinem Herzen nicht der nichtswürdige Gedanke aufsteigt, das siebte Jahr, das Erlassjahr, ist nahe, und du deinen armen Bruder unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst, und er dann gegen dich den Herrn anruft und dich so Strafe trifft. Du sollst ihm willig geben und nicht missmutig sein, wenn du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem, was deine Hand unternimmt. Denn es wird immer Arme geben im Land. Darum gebiete ich dir, du sollst deine Hand willig auftun für deinen bedürftigen und armen Bruder in deinem Land. Also da wird interessanterweise eine ganz starke Betonung auf die Herzensmotivation gelegt. Es geht eben immer darum, ich betone bereits schon im Alten Testament, dass man von Herzen Gebot von Gott erfüllen, wenn sie denn Gott wohlgefällig sollen erfüllt werden. Nicht einfach Pflicht, sondern aus Liebe zu Gott. Also, um was geht Jesus da eigentlich mit diesen vier Beispielen? Selbstverständlich geht es nicht darum, dass man jedem, der uns beleidigt oder wo gegen uns prozessiert oder wo uns zu etwas zwingt oder unverhältnismäßige Forderungen an uns stellt, dass wir jetzt in jedem Fall dem unwidersprochen müssen, Erfolge leisten. Doch es soll unsere Grundhaltung sein, dass wir auf Unrecht nicht mit Vergeltung antworten, sondern dass wir lehren, was es heisst, dass wir unsere Feinde sollen lieben, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, um uns zu heiligen und rein zu machen. Das wäre dann übrigens das Thema vom nachfolgenden Text in der Bergpredigt, wo wir aber selbstverständlich nicht mehr darauf eingehen. Also die Gesinnung als Grundtenor soll uns in allem Abwägen leiten, ob es Zeit ist, zu schweigen oder zu reden, zu kämpfen oder zu leiden. Damit das Abwägen jedoch auf der einen Seite nicht gesetzlich oder auf der anderen Seite willkürlich wird, brauchen wir viel Weisheit, die aus Gottes Wort kommt und wo uns allein der Heilige Geist schenken kann. Und das ist die Gesinnung von der Barmherzigkeit, wie sie uns im Alten und im Neuen Testament immer wieder vor Augen geführt wird, weil es der Gesinnung von unserem wunderbaren Gott entspricht, wie er uns in allem begegnet, auch dort, wo wir ihn beleidigt oder entehrt haben. Darum will der Paulus uns ermutigen und mit einem Vers aus Römer Kapitel 12 möchte ich abschließen. Segnet die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Amen.